Suche. Verschwitzt sprang Neumann vom Pferd und rannte los. Er war spät dran. Er durcheilte den Ehrenhof von Schloss Weißenstein in Pommersfelden, betrat das Hauptgebäude, flitzte die Treppe hinauf und stand endlich vor dem Kabinett. Ein Lakai ließ ihn umgehend ein. In dem Zimmer befanden sich zwei Fürsten. Der eine war der Würzburger Fürstbischof Johann Philipp Franz von Schönborn, der ihn hatte kommen lassen. Bei dem anderen handelte es sich um keinen geringeren als dessen Onkel, Lothar Franz von Schönborn, Kurfürst und Fürsterzbischof von Mainz sowie Fürstbischof von Bamberg in einer Person, obendrein der Kanzler des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Ihn kannte Neumann bereits von Ferne, weil er einmal in dessen Landschloss in Gaibach an einem Brunnen gearbeitet hatte. Bisweilen gab es ganz kurze Momente, in denen Neumann nicht fassen konnte, in was für Kreisen er sich neuerdings bewegte. Die beiden Fürsten standen zusammen über einen Tisch gebeugt und unterhielten sich ziemlich erregt über etwas, das darauf lag. Lothar Franz unterbrach das angespannte Gespräch. »Also«, meinte er, »hier haben wir ja den Delinquenten.« Das war, wie Neumann vermutete, die Aufforderung, an ihn näher zu treten, denn er konnte annehmen, dass kein anderer möglicher Delinquent zur Hand war. »Auf Neumann tritt er näher«, sagte Johann Philipp Franz in gereiztem Ton und winkt ihn heran. Neumann erkannte auf dem Tisch eine Entwurfszeichnung, die ihm sehr bekannt vorkam. »So, Neumann«, sagte der Würzburger Fürstbischof, »wir unterhalten uns hier gerade über seinen Entwurf für das Würzburger Residenzschloss. Wir sind«, er schaute seinen Onkel an, »nicht ganz einig.« Lothar Franz ergriff das Wort. Ja, er ergriff es, ganz buchstäblich und auf eine wuchtige Art, die vollkommene Souveränität dokumentierte. Dieser Mann, das war offensichtlich, war der Wichtigste weit und breit. Nachlässig sagte er, was heißt nicht ganz einig? Dieser Entwurf, er zeigte mit spitzem Finger auf den Tisch, überzeugt uns in keiner Weise und deshalb... Johann Philipp Franz fiel ihm übertrieben barsch ins Wort. Vermutlich war ihm nur so beizukommen. Was heißt da uns, rief er. Ist das der Majestätsplural, Herr Onkel? Mich überzeugt der Entwurf. Lothar Franz maß seinen Neffen mit einem abschätzigen Blick. Schnickschnack, dass der Entwurf dich überzeugt, was hat das schon zu sagen? Ich weiß, du willst ja eine Residenz erbauen, so wie wir alle. Du bist halt ein Schönborn. Aber hier geht es nicht nur um dich, mein Lieber, sondern um die Familie Schönborn. Wir halten zusammen wie ein Mann, wir bestimmen zusammen die Politik im Reich, wir arbeiten zusammen, auch an der Würzburger Residenz, ob dir das passt oder nicht, Neffe. Johann Philipp Franz blickte ihn düster unter tief hängenden Augenbrauen an und schwieg. »So«, sagte Lothar Franz, »nun weiß ich nicht, warum du uns den armen Herrn Neumann überhaupt hast kommen lassen. Nicht nur, dass er jung und unerfahren ist, er ist ja nicht einmal Architekt.« Er verzog seinen Mund zu einem maliziösen Lächeln. »Dieser Neumann hier ist sicher ein tüchtiger Mensch und wird vielleicht irgendwann einmal irgendetwas bauen, das mag schon sein, aber nicht unsere Würzburger Residenz.« »Ich habe ihn kommen lassen«, sagte Johann Philipp Franz dumpf, »weil ich ihm diesen Auftrag erteilt habe.« Lothar Franz brach in Gelächter aus. »Ja, Neffe, das hast du, ich weiß. Das ist jedoch nicht weiter schlimm, denn ich entziehe ihm den Auftrag wieder.« »Neumann«, wandte er sich an den Besucher, »er ist wieder frei und aller Pflichten ledig. Wir danken für seine Bemühungen. Sie soll nicht unvergolten bleiben«, fügte er mit der größten Nonchalance hinzu. »Du kannst den Auftrag nicht entziehen, weil du ihn nicht erteilt hast, Onkel.« In das Gesicht von Johann Philipp Franz hatte sich eindeutig ein trotziger Ausdruck geschlichen. Lothar Franz wechselte die Tonart. »Schockschwere Not, jetzt reiß dich zusammen, mein Junge!« Sein Neffe richtete sich auf und lockerte seine Schultern. »Ich bin nicht dein Junge. Ich bin der Fürstbischof von Würzburg. Ein Schönborn. Und wir Schönborns haben jeder unseren eigenen Kopf, nicht wahr?« Lothar Franz nickte schief und starrte seinen Neffen durchdringend an. »Nun gut«, sagte er endlich, »dann hören wir ihn doch einmal an, deinen Architekten.« Er richtete seinen durchdringenden Blick auf Neumann. Neumann hatte diesen Dialog mit wachsendem Unwillen verfolgt. Sein Unwille war natürlich äußerst unstatthaft im Angesicht dieser fürstlichen Häupter, aber trotzdem eindeutig vorhanden. Nicht, dass Neumann nicht schon vermutet hätte, dass auch Fürsten so kindisch, trotzig und arrogant sein können wie jeder andere Mensch, aber diese beiden sich jetzt hier so hemmungslos über ihn streiten zu sehen, als sei er ein Möbelstück, das widerstrebte Neumann doch erheblich. Er erwiderte den Blick des Schönborn-Patriarchen deshalb ungerührt, fast ein wenig angriffslustig. »Was belieben Euer Gnaden zu erfahren?« fragte er trocken und verneigte sich mit Absicht nicht. Lothar Franz wandte sich ihm ganz zu, legte sein Kinn in mehrere Falten, schob imposant seinen Bauch vor und stemmte die Rechte in seine Seite. »Welche Erfahrung hat er vorzuweisen?« »Ich bin Ingenieur des Festungsbaus.« »Schnickschnack«, Lothar Franz wischte mit der Hand durch die Luft. »Was hatte militärischer Festungsbau mit Schlossbau zu tun?« Neumann überlegte. Sollte er jetzt anfangen, sich zu rechtfertigen? Zum Beispiel mit dem Hinweis darauf, dass ein militärischer Ingenieur die Konstruktion eines Bauwerkes ebenso gut kennen muss wie der Architekt, damit er es vor zielsicherer Zerstörung bewahren kann? Ach nein. Euer Gnaden, sagte er stattdessen, weshalb fragt ihr mich das? Lothar Franz starrte ihn an, halb verblüfft, halb empört. Weshalb ich ihn... Ja, Neumann verneigte sich freundlich. Euer Gnaden brauchen mir keine solchen Fragen zu stellen. Euer Gnaden können meine Befähigung ganz ohne Verzierung in Zweifel ziehen. Ich möchte von Euer Gnaden allerdings untertänigst die Gunst erbitten, an meinen Früchten gemessen zu werden. Lothar Franz machte eine Bewegung, als wolle er etwas sagen. Aber Neumann war schon weiter. Dort liegt ein Entwurf, den ich angefertigt habe, im Auftrag von Ihro Gnaden, dem Fürstbischof von Würzburg. Ich bitte Euer Gnaden, mich daran zu messen. Er verneigte sich. »Der erste vernünftige Vorschlag heute«, sagte Johann Philipp Franz mit einem spitzen Seitenblick auf seinen Onkel, stützte sich gut gelaunt über den Entwurf und meinte, »dieser Bau ist in Größe und Aufriss wirklich einer Residenz würdig, groß, weit und erhaben, alles nach dem rechten Maß und in wunderbarer Symmetrie. Ein Entwurf ganz nach meinem Geschmack.« Lothar Franz klopfte mit den Fingerknöcheln hart auf den Tisch. »Der Entwurf ist plump und verkrüppelt«, hielt er scharf dagegen. Das Schloss ist pompös breit, hat aber weder die rechte Tiefe noch innere Struktur. Eine Missgeburt. Und deshalb, schloss er mit Nachdruck, wird mein Mainzer Architekt Maximilian von Welsch den Entwurf überarbeiten. Aha, dachte Neumann. Lothar Franz hatte nicht gesagt, er wolle die Planung seinem Mainzer Architekten übertragen, nicht wahr? Vom Entzug des Auftrags war keine Rede mehr gewesen. Deshalb verneigte sich Neumann und sagte ganz schlicht, »Das dünkt mich eine gute Idee, Euer Gnaden.« Lothar Franz betrachtete Neumann eingehend und sah dabei irgendwie verwundert aus, als würde er in diesem Moment etwas an Neumann entdecken, obwohl er vermutlich nicht hätte sagen können, was ihm da aufging. Das Mainzer Baubüro des Maximilian von Welsch fertigte also überarbeitete Entwurfszeichnungen an. Als Neumann sie zu Gesicht bekam, war er sehr zufrieden. Man hatte die enorme Breite, die das Schloss bereits in seinem eigenen Entwurf gehabt hatte und die ja Lothar Franz moniert hatte, weil sie für die Würzburger Gegebenheiten fast übertrieben war, 1:1 übernommen. Die Mainzer hatten dem Entwurf allerdings mehr Tiefe hinzugefügt. Neumanns Entwurf hatte eine Anlage aus 2 Flügelbauten und dem verbindenden Mittelbau vorgesehen, dem sogenannten Corps de Logis. Die beiden Seitenflügel umschlossen jeweils einen annähernd quadratischen Innenhof. Die Mainzer hingegen hatten die Flügelbauten nach vorn erweitert, sodass nun jeweils 2 Innenhöfe auf jeder Seite entstanden. Das schien Neumann, jetzt wo er es auf dem Papier vor sich sah, völlig einleuchtend. »Fabelhaft«, rief er aus und klatschte begeistert auf die Planzeichnung. Er war sich seiner mangelnden Erfahrung ja durchaus bewusst, er war nicht größenwahnsinnig. Aber gerade deshalb war er so zufrieden, denn was die Mainzer skizziert hatten, bestärkte ihn in seinem ursprünglichen Empfinden, dass die Residenz etwas Gewaltiges werden musste. In der Folgezeit gingen etliche Entwürfe von Mainz nach Würzburg und wieder zurück. Neumann entwickelte rasch ein sicheres Gespür dafür, worauf er bestehen wollte und was ihm gleichgültig war. Am 20. Mai des Jahres 1720 wurde feierlich der Grundstein zur Würzburger Residenz gelegt. Der Fürstbischof war bester Laune. Begonnen wurde mit dem nördlichen Flügel, für den die Entwürfe weitgehend fertig waren. Doch nun, da es an den Bau selber ging, wurde Neumann die wahre Dimension des Gebäudes erst richtig bewusst. Und das war nicht nur die Größe, sondern vor allen Dingen das Geld.